Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Mit Johannes Nichelmann.
Vor knapp 2 Jahren musste sich der IS, der selbsternannte Islamische Staat, in der irakischen Großstadt Mosul geschlagen geben. Und Anfang dieses Jahres erklärte der amerikanische Präsident ihn nun wirklich für besiegt. Aber nach all den IS-Gräueltaten an Jesiden und Christen, den Racheakten und willkürlichen Hinrichtungen durch irakische Milizen, wie kann es da Frieden geben? Alexander Bühler war vor einigen Wochen im Irak, um zu erfahren, dass der Krieg in den Köpfen längst nicht überstanden ist.
Ich begleite eine Patrouille durch das Dorf Bashika im Irak. Jesiden, die ihr Dorf vor potenziellen Angreifern des Islamischen Staats schützen wollen. Angeblich ist er schon längst besiegt. Doch hier, gerade einmal 10 oder 20 Kilometer von der ehemaligen IS-Hauptstadt Mosul entfernt, kann man das nicht wirklich glauben. Zu nahe waren die Feinde, sagt einer der lokalen Jesidenführer Abu Dara.
2 bis 3 Kilometer.
Ist es da hinten, dieser ganz schwache Lichtschein ist?
Ja. Sagen wir unsere Grenze.
Das ist, sagen wir, unsere Grenze. Hier bis zur Hauptstraße, bis Sheikhan und Mosul. Ungefähr 12 Kilometer entfernt. Das sind 5 Dörfer, alle ISIS. Die haben uns alles genommen. Jetzt sitzen sie wie die Heiligen zu Hause. Das lässt uns nicht los.
Heilige zu Hause sitzen, die lassen uns nicht wieder ruhig.
Zu Hunderttausenden wurden die Jesiden von IS-Kämpfern verschleppt, ermordet, versklavt. Und gerade in dieser Nacht fühlen sich die Bewohner der Kleinstadt Bashika daran erinnert. Denn 2 Brüder aus einem Nachbardorf haben sich nach einer Wirtshausschlägerei gegenseitig bezichtigt, IS-Kämpfer gewesen zu sein. Die Polizei brauchte nur im Computer nachzuschauen, um die beiden auf einer Liste von IS-Leuten zu finden. Genauso wie 15 weitere Männer, die von den beiden benannt wurden. Allerdings unter dem Druck von Prügel und möglicherweise Folter. Später am Abend stellt mir Abu Dara einen jungen Mann vor, einen Minenentschärfer. Er soll in Bashika die gefährlichen Hinterlassenschaften des IS beseitigen. Denn der IS hat systematisch bei seinem Rückzug Orte vermint, um zu verhindern, dass sich die Vertriebenen wieder neu ansiedeln. In Sinjar beispielsweise, wo die meisten Jesiden lebten, sind die Räumtrupps immer noch dabei, die Region langsam zu säubern.
Wie viele Minen hat er denn beseitigt? Was schätzt er? Hat er ihn gezählt?
Allein in einem Sommer haben die 34 Tonnen rausgenommen. 1700 Minen allein in Bashika. Dann kamen die Peschmerga hierher und sagten, mehr dürfe er nicht. Es liegt noch viel im Boden.
34 Tonnen.
Im Großen und Ganzen hatten die Bewohner von Bashika Glück. Sie konnten rechtzeitig vor der Invasion durch den IS fliehen. Zwar waren ihre Häuser und Geschäfte bei ihrer Rückkehr geplündert, aber sie haben überlebt. Doch können sie auch wieder Frieden finden? Oder hat es der IS geschafft, mit der Vergewaltigung und Versklavung der jesidischen Frauen das soziale Gefüge zu zerstören, frage ich Abu Dara. Der wendet sich an den Sprengstoffexperten, der selbst ein junger Familienvater ist.
Die Frauen, die der IS entführt und versklavt hat, was machen wir mit den Kindern, die sie von ISIS bekommen haben?
Das geht nicht, ihre Zukunft ist ungewiss. Ich werde nichts riskieren. Wenn Vater und Mutter Jesiden sind, dann nehmen wir sie auf. Aber wenn wir nicht wissen, wer ihr Vater ist, wird es schwierig. Dann müssen wir eine Lösung finden. Wir könnten sie in ein Waisenhaus geben oder nach Europa schicken.
Abu Dara, es kommt noch ein Problem mit dem Pass dazu. Wenn man zugibt, dass das Kind einen muslimischen Vater hat, dann wird es Muslim, nicht Jeside.
Der irakische Staat mag die Jesiden nicht, ihre Glaubensgemeinschaft, ihre Religion ist nicht anerkannt. Und gerade bei den Kindern zeigt sich, wie fest die Fronten sind. Die jesidischen Führer fühlen sich bedroht und wollen nichts von diesen Kindern wissen. In Lalisch, ihrem höchsten Heiligtum, spreche ich einen religiösen Führer, er heißt Lochmann, darauf an.
1 minute. For the child?
Ja.
Nur über den Tempel will Lochmann mit mir sprechen. Dieses Wissen rattert er herunter.
Der Tempel ist 4000 Jahre alt. Die jesidische Religion ist eine Naturreligion. Wenn Jesidi beten, dann zum Sonnenlicht, zum Licht Gottes. Und wir sagen, ich möchte, dass es allen Menschen gut geht. zweimal täglich, vor Sonnenaufgang und vor Sonnenuntergang. In Lalesch taufen wir die Leute wieder, die bei ISIS waren. Das Licht des Feuers bezieht sich auf das Licht der Sonne, also das Licht Gottes. Deswegen zünden wir jeden Tag 365 Kerzen vor Sonnenaufgang an, damit das Licht der Sonne auf den Tempel fällt.
About this we put 365 candles every day before the sunset to put the light of the sun to the temple again.
Der IS verballhornte die Sonnenanbeter in Feuerteufel, die es zu töten gelte. Doch tatsächlich waren die Jesiden auch schon vorher vielen Muslimen suspekt. Und die jesidischen Führer geben das Misstrauen zurück.
Das ist unmöglich für die Jesiden. Die IS-Kämpfer kommen, rauben eine Frau, machen ihr ein Kind. Das Kind und sein Vater sind muslimisch. Nach unserer Religion können wir das Kind nicht aufnehmen, es ist unser Feind. Aber der jesidische Rat will es aufnehmen.
So sagt es der oberste jesidische Rat in einem Urteil, das er wenige Tage später schon wieder zurücknehmen muss.
Wir waren im Auto, als wir gefangen genommen wurden, und ISIS brachte uns zuerst nach Syrien. Dort blieben wir einen Monat lang in einer Art Lager. Dann brachte man uns nach Mosul, genauer gesagt Hammam Ali, wo man unseren Vater von uns trennte.
Khalida, so heißt das Mädchen, das hier erzählt, war jahrelang eine Sklavin des IS.
Wir wissen nicht, was mit ihm passiert ist. Dann war ich ein paar Tage mit meiner Mutter zusammen, bis man auch sie von uns trennte. Ich blieb alleine mit den anderen Kindern zurück. Dann wurden wir von einem IS-Soldaten verkauft. Einer verkaufte mich an den Nächsten.
Khalida sagt, sie könne von vielen Grausamkeiten erzählen. Von ihrer Schwester, die immer noch eine Sklavin sei, von einem anderen Kind, das vor ihren Augen massakriert wurde. Zusammen mit dem winzigen Rest ihrer Familie, ihrem Onkel und seinem Sohn und ihrer Schwester, will sie nach Australien auswandern. Zu groß, zu alt ist der Hass im Irak. Wer die Landkarte der Ethnien und Religionen betrachtet, erkennt, dass der Anteil kleinerer Gruppen seit Jahren schmilzt. Und es trifft immer die, die gerade auf der Verliererseite stehen. Etwa diese sunnitischen Bauernjungen, die der IS rekrutiert hatte. Sie verstecken sich in einem Flüchtlingslager. Denn obwohl sie ihre Strafe abgesessen haben, werden sie von schiitischen Milizen, den Hashd al-Shaabi, gesucht.
Kinder waren mit uns im Gefängnis. Sie haben eines getötet und sein Bild auf Facebook veröffentlicht. Anderen haben sie Arme und Beine gebrochen. Sie waren 15 Jahre alt. Die Hashd al-Shaabi hielten einen 16- oder 17-Jährigen über 2 Wochen gefangen. Dann haben sie ihn ermordet. Das habe ich mit meinen eigenen Augen gesehen.
Und wie soll es jetzt weitergehen?
Wir haben keine Zukunft, keine Arbeit, keine Schule. Wir können nicht zu unseren Familien.
Schiiten gegen Sunniten, gegen Kurden, gegen Jesiden, gegen Turkmenen, gegen Christen und so weiter und so weiter. Die Gruppen reiben sich im Kampf gegeneinander auf. Ein Gesprächspartner prophezeit mir, vom Krieg geht es in die Konsolidierungsphase, dann wieder in die Schützengräben und schließlich wieder in den offenen Krieg.
Der ewige Kreislauf. Alexander Bühler mit seiner Reportage aus dem Irak. Alle unsere Beiträge finden Sie in der DLF-Audiothek auf Ihrem Smartphone. Hier ist das Zeitfragen-Magazin mit der Frage, wie gelingt es, mit einer einfachen Idee mehr Umsatz zu machen in einer Region, in der wirtschaftlich nicht alles so rosig aussieht. Die Idee, die wir Ihnen jetzt vorstellen, kommt aus Holland. Dort liefern Landwirte einen Teil ihrer Milch nicht in die Molkerei, sondern sie produzieren auf ihren Höfen Eis. Dadurch können sie das ganze Jahr über frisches Speiseeis in die Region liefern. Eine Familie am Fuß der hessischen Rhön hat vor mehr als einem Jahrzehnt diese Idee aus dem Nachbarland aufgegriffen und perfektioniert. Heute erwirtschaften sie in der strukturschwachen Region rund ein Drittel ihres Einkommens mit der Produktion von Speiseeis, das sie ins Rhein-Main-Gebiet liefert. Der Werbeslogan lautet: Wer einmal leckt, der weiß, was schmeckt. Ludger Fittgau berichtet.
Eine Kuh auf 2 Beinen hält ein Hörnchen mit 3 Eiskugeln in einer Hufe. Das ist das Logo, das sich die Bauernfamilie Hölzer-Joost für ihr Eis ausgedacht hat. Gemacht wird es schon seit 2006 direkt auf dem Bauernhof im osthessischen Sintal-Oberzell am Rande der Rhön. Die Milch kommt von 40 Fleckviehkühen in ihrem Stall. Ein Drittel geht inzwischen direkt in die Eisproduktion, sagt Bäuerin Kirstin Joost.
Wir haben angefangen mit dem holländischen Bauernhof-Eis, French-Eis-Unternehmen. Da kriegt man eigentlich dann immer alles erklärt, kommen Konditor, hat man Rezepte und so weiter. Aber wir haben uns dann halt nach 2 Jahren davon verabschiedet und haben uns dann unsere eigenen Rezepte erstellt. Und so sind wir halt dann zu unseren Eisrezepten gekommen und vermarkten das.
Die Vermarktung des Speiseeises vom Bauernhof ist aufwendig. Ein eigener Eiswagen fährt täglich rund 100 Kilometer aus Sinntal ins Rhein-Main-Gebiet, um dort das Eis an die Kunden zu bringen. Außerdem verkauft die Bauernfamilie ihr Eis auch an Supermärkte in den Städten.
Haben dann auch in 2007 angefangen über Landmarkt. Das sind die hessischen Direktvermarkter, die eigentlich so mehr in Lebensmittel, Einzelhandel über Rewe das Eis dann praktisch vermarkten.
Die Eissorten, die im Keller des Bauernhofes hergestellt werden, sind die Klassiker. Schokolade, Vanille oder Stracciatella. Doch in diesem heißen Sommer hat Kirstin Joost sich eine neue Sorte einfallen lassen. Joghurt Sanddorn. Die Nachfrage am Eiswagen ist hervorragend.
Schmeckt sehr gut. Ja, wir haben schon mehrmals von denen gehabt. Wir kennen die Leute und das schmeckt sehr gut.
Dann ist noch die Sorte Kaffee-Eis. Ist auch sehr lecker.
Das ist Geschmackssache. Manche Leute sagen, es schmeckt nicht. Mir schmeckt.
Der Eiswagen steht heute bei einem kleinen Hoffest neben einem neuen Kuhstall, den die Bauernfamilie Hölzer-Joost vor 3 Jahren am Rande von Sinntal-Oberzell errichtet hat. Das Land Hessen hat den sogenannten Boxenlaufstall gefördert, weil die Tiere dort mehr Auslauf als früher haben und nicht mehr angebunden werden müssen. Bei ihrer Sommerreise macht die grüne hessische Landwirtschaftsministerin Priska Hinz deshalb hier Station. Auch sie muss am Eiswagen die neue Sorte Joghurt Sanddorn probieren.
Es ist wichtig, dass sich landwirtschaftliche Betriebe mehrere Standbeine aufbauen. Zum Beispiel durch Direktvermarktung hier über Eis vom Bauernhof oder aber durch Ferien auf dem Bauernhof oder Ähnliches. Denn alleine von Milchkuhhaltung oder von Mutterkuhhaltung oder von Schweinehaltung alleine können Bauern heute nicht mehr leben. Sie brauchen unterschiedliche Standbeine.
Das Standbein Eisproduktion habe es im Grunde erst möglich gemacht, den neuen Stall zu bauen, in dem die Milchkühe artgerechter gehalten werden können als früher. Das sagt Bäuerin Kirstin Joost. Sie wird die erste Nacht nie vergessen, die die Kühe im neuen Stall verbracht haben.
Ich habe ja die erste Nacht auch hier übernachtet. Wir haben da oben noch eine Übernachtungsmöglichkeit. Also die Kühe sind hergekommen. Die sind dann erstmal rum überall, alles ausprobiert. Und abends hat dann alles angefangen, mu, mu, mu. Als wollte jeder sagen, hier, bleiben wir jetzt hier oder gehen wir jetzt wieder heim oder was ist denn? Die haben wirklich die ganze Nacht gemut. Als würdest du wirklich sagen, hier, was ist denn jetzt hier? Ne?
Heute sorgen die Kühe dafür, dass die Eisproduktion in Sinntal das ganze Jahr hindurch läuft. Dadurch ist das Eis immer frisch. Für die hessische Landwirtschaftsministerin Priska Hinz ist gerade die Nähe zu den Kunden ein großer Wettbewerbsvorteil gegenüber industrieller Eisproduktion.
Ja, das hier schmeckt natürlich besonders gut von Hölzer und Joost. Und natürlich ist es so, dass regionale Vermarktung unheimlich gut ankommt, wenn die Verbraucherinnen und Verbraucher wissen, das kommt hier aus Hessen, aus der Region und ich kann den Betrieb auch besuchen, weiß also, wo das Produkt herkommt, dann gibt es auch mehr Vertrauen.
Am nächsten Morgen wird der Eiswagen wieder die 100 Kilometer vom Fuße der Rhön in Osthessen ins Rhein-Main-Gebiet fahren. Elke Spill, die heute am Kuhstall das Eis verkauft, wird da nicht dabei sein. Sie arbeitet lieber an der Eismaschine.
Es ist wie Kuchen, wie wenn man Kuchen backt. Die Zutaten werden gemischt und dann wird das alles gekocht und dann wird es gefroren und dann tun wir es raus. Ich glaube, das kann jeder.
Mit den Einnahmen aus der Eisproduktion konnte die Familie auch einen neuen Stall bauen, in dem die Kühe mehr Auslauf haben als früher. Eine Reportage war das von Ludger Fittgau.
Mehr von den Zeitfragen hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.